Guten Morgen zusammen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir geht es ganz speziell, weil wir haben ja eigentlich eine Art wie einen Mannengottesdienst. Aber was mir entgegenkommt ist von hinten, ist extrem sanft und fein gewesen. Ich habe jetzt ganz, ganz krass gedacht. Ich habe das noch nie so fein erlebt, was von hinten vorgekommen ist. Weil es ja eigentlich völlig wider dem ist, was man würde erwarten. Und ich glaube, es ist gerade ein Geheimnis da drin. Etwas ganz, ganz Spezielles, weil ich glaube, dass die wahre Stärke von uns Männern da drinnen liegt, dass wir eben nicht übermäßig stark daherkommen müssen, sondern sicher, fest, zuverlässig und sanftmütig. Und ich finde das extrem spannend. Und es passt extrem gut zu der Geschichte von Jesus, die wir heute anschauen. Und die Geschichte ist sehr, sehr persönlich und extrem fein. Beim Vorbereiten noch nie das Gefühl gehabt, dass ich Jesus so verletzlich erlebt hat, wie in der Situation, die wir heute miteinander anschauen. Wir haben einen Abschnitt verpasst, ja, für uns Zeichen, den ich nachholen will. Er findet auch nach dem Palmsonntag statt, nach dem Einzug von Jesus auf Jerusalem, wo es auch um ein Gespräch mit den Leuten geht. Anhand von dem, was passiert, bin ich nicht ganz sicher, ob es vor oder nach den Endzeitreden von Jesus war. Die Endzeitreden waren ja ziemlich scharf. Haben wir herausgefunden, ist echt Substanz und auch echt Herausforderung und absolute Klarheit drin gewesen. Und das ist so ein Dialog mit dem Volk oder mit den Bahnen vom Volk, wo man ganz, ganz anders überkommt. Und wenn wir euch das anschauen, ist ein Abschnitt, wo in Johannes 12 ab Vers 20 steht. Und ich werde den Abschnitt lesen und mit euch ein paar Sachen daraus herausnehmen und miteinander anschauen. Johannes 12, 20 bis 36. Es waren aber einige Griechen unter denen, die aufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, verliert es. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in dieser Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es hat gedonnert. Andere sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Dann antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht, noch eine kleine Zeit bei euch. Mangelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, auf dass ihr des Lichts Kinder werdet. Das redete Jesus, ging weg und verbarg sich vor ihnen. Jesus redet hier, abgesehen von diesen Endzeitreden, vielleicht das letzte Mal zum Volk wirklich. Und nachher redet er nicht mehr zum Volk. Das heisst, was ab übernächstes Mal wird kommen, geht nur noch die Jünger. Nur noch die Jünger. Und nicht mehr als Volk. Nicht mehr die Juden allgemein. Und hier ist seine letzte Interaktion neben diesen Gleichnis, das wir hatten zur Rennzeit, wo er mit den Leuten redet. Und kurz vorher ist er triumphal eingezogen in Jerusalem, auf den Eselsfüllen, Palmzweige am Boden. Und die Leute haben ihm zugejubelt und sich gefreut auf ihn und denkt, jetzt kommt unser neuer König, unser neuer Herrscher. Und unter anderem hat es da griechische Juden gehabt, die Griechen, die sich zum Judentum bekehrt haben, die gesagt haben, wir wollen den Jesus sehen. Wir wollen Jesus erleben. Und kommen wir dann zu Philippus. Warum Philippus? Möglicherweise, Interpretation, Philippus ist ein griechischer Name. Also es hat gewisse Affinität gespielt. Wir fragen jetzt den Philippus, nicht den Petrus oder Andreas, was auch immer, dass die anderen nehmen. Wir fragen mal den, und er fragt Andreas, und die geht zu Jesus. Und Jesu Antwort ist überhaupt nicht das, was man eigentlich erwarten würde. Jesus antwortet hier und sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Was hat das mit dieser Frage zu tun, dass sie Jesus sehen können? Es hat extrem viel mit dem zu tun, aber es ist völlig, völlig, völlig anders, als man würde denken. Komplett anders. Es ist völlig ein anderer Blickwinkel, völlig eine andere Einstellung im Ganzen hin, von dem her. Oder? Und es wird ganz, ganz gleich genau so sein, dass sie die Verherrlichung des Menschensohn werden sehen, aber nicht auf die Art und Weise, wie sie gedacht haben. Oder? Und die Verherrlichung, das ist etwas, was er noch zwei, drei Mal zu den Jüngern noch sagt, dass das wird passieren. Und er sagt, das gibt einen speziellen, ganz speziellen Moment jetzt. Und das ist etwas, was wird passieren, wo niemand wirklich reinkommt. Und nachher ist es spannend, dass er von der Verherrlichung gerade zu einem Gleichnis kommt, wo gewisse Leute ihn super gut nachvollziehen können. Wenn das Weizenkorn nicht pflanzt ist, wird keine Frucht entstehen. Wenn du nicht sagst, Simon, wenn du nicht sagst, kommt nichts. Gell? Das wächst einen Weg, gell? Das ist es so. Wenn wir, danke, das war perfekt, wenn wir nicht sagen vom Herr her, wächst nur noch Kraut. Wenn wir nicht sagen vom Herr her, wächst nur noch Kraut. Und er sagt nachher, wenn er Weizenkorn in der Fall stirbt, und wenn das nicht fein ist, und wenn das nicht heftig ist, wenn das extrem persönlich ist, dann weiss ich nicht, was persönlich ist. Wenn nicht das, dann ist es, hey, wenn das Weizenkorn in der Fall stirbt, bringt es keine Frucht. Und ich habe mir sehr viele Gedanken plötzlich über das Ganze gemacht. Jesus hat das dann zwei Tage oder drei Tage später genauso bewiesen. Er ist in die Erde gegangen, er ist gestorben. Und seine Frucht, seine Frucht ist abartig. Seine Frucht hockt hier. 2000 Jahre später hockt seine Frucht hier innen. Und x-tausend und abertausend von Gemeinden auch. Wenn das nicht Frucht ist, dann sagt mir jemand anderes, was Frucht ist. Er hat es perfekt vorgelebt. Wenn zwei Zerkorn in die Erde fällt oder stirbt, gibt es keine Frucht. Und Jesus hat es vorgemacht und die Frucht von ihm ist unbesiegbar und unübertrefflich. Und wir sind Teil von dieser Frucht. Und jetzt sagt er das nachher und kommt nachher mit der Herausforderung an die, die zulassen, wer sein Leben liebt, dann wird es verlieren. Und wer das Leben auf dieser Welt nicht als wichtig erachtet oder nicht so gerne hat, hassen ist nicht so gerne haben oder nicht gerne haben. Nicht zwingend Hass im Sinne von Verwerfung kaputt machen. Aber das hat Jesus auch nicht gemacht. He? Das ist wichtig. Wenn Jesus von dem redet, hat er es vorgelebt, was es heisst, das irdische Leben hassen. Ist er wegen dem schlecht angelegt gewesen? Hat er komisch ausgesehen? Hat er nichts gegessen? Nein, hat er nicht. Aber er hat gewusst, das Geistliche ist 100-mal wichtiger als das Irdische. Und ich setze immer, was hat er gemacht? Ich setze immer aufs Geistliche. Und darum sagt er, jetzt wird das Weizenkorn sterben und wird Frucht bringen. Und das Bild ist nicht das erste Mal, das kennen wir. Von dem hat er immer wieder gelebt, von dem Gleichnis. Und hier redet er ganz am Schluss, sagt er es neu, dass Das ist der Weg. Und ich habe mir überlegt, was ist die Bestimmung vom Weizenkorn? Es gibt zwei Sachen. Oh nein, drei gibt es. Man kann es liegen und verfaulen. Das ist, glaube ich, nicht zwingend das, was wir wollen. Aber täuscht mich nicht, wie viel das passiert, dass wir es liegen und das, was wir machen, verfaulen. Wollen wir nicht. Und dennoch passiert es ganz viel. Man kann es geben zum Malen, damit es Mehl gibt und etwas zum Essen. Oh, etwas anderes denke ich, was kann man machen? Man kann Nahrung daraus machen, oder? Das ist die Idee vom Weizenkorn, oder? Und ein Teil ist absolut dazu bestimmt, zu sterben, damit es wieder Frucht bringt. Das gehört zu der Bestimmung vom Weizenkorn dazu. Was heisst jetzt das für mich? Wenn ihr das sagt, da mit dem Leben und Sterben und Hassen, nicht Hassen, ganz konkret, ein Teil von meinem Leben sollte sterben, damit mir Frucht entsteht. Und der andere Teil von meinem Leben sollte Nahrung sein für den Rest. Und das mit dem Verfaulen, das sollten wir möglichst fest verhindern. Und dort stellt sich dann die grosse Frage, was passiert mit deinen und meinen Weizenkörnern? Was machst du mit denen? Fallen sie in den Boden, ersterben sie, damit mehr Frucht entsteht? Dienen sie zur Nahrung von anderen? Oder verfaulen sie daheim in der Stube und fangen an zu stinken? Etwas anderes gibt es nicht für das Weizenkorn. Es gibt nur das. Eine von diesen drei Sachen müssen wir auslesen. Und Jesus hat ganz klar gesagt, ich setze auf das Sterben, damit mehr Frucht entsteht. Und Johannes der Täufer hat ganz am Anfang gesagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich mit dem Herr unterwegs bin, irgendwann sollten wir zum Punkt kommen, dass wir abnehmen und er zunimmt in unserem Leben. Und dann ist es spannend, dann entsteht Leben um mich herum. Und zwar wahnsinnig viel gutes Leben. Und dann merkst du, dass das Schönste ist, was du machen kannst, das ist zumindest meine Erfahrung über die letzten x Jahre, mit dem Herr unterwegs bin, wenn ich mich aufopfere zum wahrhaftigen Reich Gottes, nicht aufgrund von Gesetzlichkeit oder Zwang oder Leistungsdenken, wenn ich mich aufopfere für das Reich Gottes, entsteht so viel Leben daraus. Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, das Beste, was ich machen konnte. Und mir reut es vor allem dort, wo ich die Weizenkorn nicht gesagt habe von meinem Leben. Und gesagt, jetzt schaue ich für mich. Jetzt höcke ich einfach her und genieße es einfach ein bisschen. Das andere ist 100.000 Mal besser. Und das, was er hier sagt, und kommt er weiter, und dann, wer mir dienen will, der folgt mir nachher. Und das ist ganz spannend, wenn er sagt, wo schlussendlich für mich die ultimative Frage herausfällt. Das heisst ja hier, wer mir dienen will. Das heisst wirklich Gesundheit. Das heisst wirklich spannend, wer mir dienen will. Nicht wer mir dient, sondern wer mir dienen will. Das Wort gehört rein, das ist ganz wichtig. Wer mir dienen will, der folgt mir nachher. Und der ist dort, wo ich bin. Und dann kommt die Frage, die Daniel so gut im Mannwochenende gesagt hat, wenn du wissen willst, was Gott machen will, dann musst du fragen, Gott, wo bist du jetzt gerade? Gott, wo bist du jetzt gerade? Weil wenn du weißt, wo Gott ist, wenn du weißt, wo Gott ist, dann weißt du, was er machen will mit dir. In diesem Zeitpunkt. Und dann ist das Ganze manchmal nicht so kompliziert, sondern Gott, wo bist du? Ich nehme zwei und frage sie zum Helfen abwaschen. Weil Gott hockt am Fußtrog und wäscht ab. Kommt die etwa zwei, drei Wochen, die Fußwäschung. Gott hockt am Wäschtrog und wäscht ab. Für den einen ist das, für den anderen ist es, ich muss mit jemandem reden. Gott, wo bist du? Welche Person, mit wem muss ich heute reden? Wer ist jetzt das, wo ich heute mit ihm reden muss? Gott, wo bist du? Und dann passiert das Leben. Und das ist das, was der Herr hier als Herausforderung gibt. Und nachher kommt der Abschnitt von unglaublicher Verletzlichkeit für mich. Jetzt kommt er und sagt, hey, meine Seele ist völlig unruhig. Und was soll ich sagen? Was für eine atypische Frage von Jesus. Jesus hat immer gewusst, was sagen. Immer. Und dann sagt er, was soll ich sagen? Jesus weiss, was für einen ultimativen Moment wird kommen. Und dann hat letztes Mal auf das hingewiesen. Und wir werden jetzt in den nächsten paar Wochen vorbereitend auf den ultimativen Moment herarbeiten. Und hier sagt er schon, hey, was soll ich sagen? Und dann die Frage, die spezielle Frage, wo er hing noch und die nächste war, Vater, hilf mir eine Stunde. Frage, hä? Nicht? Eine Aussage, eine Frage. Dann sagt er, ah nein, wegen dieser Stunde bin ich da. Genau wegen dieser Stunde bin ich auf die Erde gekommen. Und die eine ist mir mega, mega wichtig. Und hier, so präzise wie kaum eins, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um eine grosse Jüngerschaftschar zu machen, wenn er auf die Erde gekommen ist. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um auf der Erde ein neues Königreich aufzurichten. Er ist nicht auf die Erde gekommen, um den Römer zu sagen, sie soll aufhören. Er ist auf die Erde gekommen, zum Sterben für dich und mich. Das ist seine Stunde. Seine Stunde war, ich komme auf die Erde zum Sterben für dich. Das ist ganz wichtig. Egal wie viel das du oder wie wenig du weißt vom Reich Gottes. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen zum Sterben für dich und für mich. Das war seine ultimative Bestimmung. Und wenn du irgendetwas anderes denkst, dann ist es ein Nebenschauplatz. Das Zentrum ist, er ist für das gekommen. Und sagt dann, hey, die Stunde, die kommt, das ist abartig. Und es passiert etwas mit ihm. Und es ist interessant, ich habe einen Kommentar gelesen, der hat mich auch interessant gedacht. Irgendwo kann man wirklich den Eindruck haben, und ich konnte auch ein Stückchen nachvollziehen, ja, das Spannungsfeld von Jesus, das jetzt da ist, ich könnte dieser ganzen Sache ausweichen. Jesus sagt selber, in Johannes 10, niemand nimmt mein Leben. Ich habe Macht, das Leben zu nehmen. Und Macht, das Leben wieder zu geben. Es war seine ultimative Entscheidung, die er getroffen hat. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben, weil ich weiss, dass es ein Lösegeld ist. Für die Welt. Aber was es macht mit mir, es gibt mir einen Augenblick, und das war der schlimmste Augenblick für ihn, zu dem kommen wir dann noch. Und ich muss Gott jetzt immer kontrollieren. Und hier auch, er wird getrennt von Gott. Es kommt der Augenblick, wo Jesus Christus getrennt ist von seinem Vater. Und das kennt er nicht. Das hat es nicht gegeben. Das ist ganz wichtig. Jesus Christus war immer verbunden mit seinem Vater. Immer, immer, immer. Und jetzt kommt der Moment, wo er weiss, er wird kommen und ich werde mich müssen trennen von meinem Vater. Und das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt für ihn. Und die eine Entscheidung ist die, okay, ich tue mich kurz trennen. Und sterben, oder ich sage Nein zu dem Plan und trenne mich von immer für den Vater. Und darum war die Entscheidung für ihn verhältnismäßig einfach gewesen. So brutal, wie sie war. Weil wenn er das Opfer nicht gebracht hätte, dann hätte es keine Verbindung mehr gegeben. Dann wäre die Trennung ultimativ abgeschlossen gewesen. He? Und dann ging es uns also ganz beschissen. He? Dann würden wir ganz sicher nicht anhocken. Das, was ich auch weiss. Und darum war für ihn nicht die Aussage, für das bin ich gekommen. Ob schon in diesem Moment eigentlich wirklich vermeiden möchte. Diesen Moment, den möchte ich nicht erleben. Aber ich weiss, ich muss, für das es anders wird. Und das ist für mich so extrem persönlich, wie Jesus hier über seine Situation redet, wie ich es kaum einen anderen Ort überhaupt finde in der Bibel. Hey. Ich bin wirklich, wirklich troubled in my soul. Ich bin wirklich betrübt in meiner Seele. Weil ich genau weiss, in ein paar Tagen muss ich mich trennen von meinem Vater. Und das sagt er hier und drückt dann aus. Und nachher sagt er, weil er genau weiss, und wenn er sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Und was passiert? Und das ist auch etwas absolut Einzigartiges gewesen. Das hat es nicht manchmal gegeben. Dass der Vater vom Himmel geredet hat, sodass es die Leute gehört haben. Und hier hören sie es. Die haben ihn verherrlicht, wie er noch verherrlichen. Und das hat er nicht gemacht. Und das hat geredet vom Himmel. Ich komme auf das noch zurück zu dem Gerät vom Himmel. Weil das ist etwas ganz Spannendes, was hier passiert. Etwas absolut Einzigartiges. Oder? Wie ihr sagt, das war nicht für mich, das war für euch. Das war für euch, die ihr hier zulässt. Ich habe Gerät vom Himmel. Oder? Und dann kommt eine interessante, extrem krasse Aussage, wo ich natürlich auch relativ lange bei mir behangen habe, mich vorbereitet. Der Vers 31. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und das ist der grösste Shift im ganzen Universum überhaupt. Das, was er hier ankündigt, ist die grösste Verschiebung, die passiert in der Menschheitsgeschichte. Durch das, was Jesus Christus machen wird, passiert etwas, was der Teufel auf gar keinen Fall wollte. Und auch gar nicht so erwartet hat. Er, als Herrscher dieser Welt, das ist übrigens nicht irgendeine fiktive Aussage. Das ist eine Aussage, die die Bibel selber macht, ganz konkret über den Teufel. Er als Fürst, der Herrscher dieser Welt, wird ausgestoßen. Und sein Zugang zum Himmel ist beendet. Und das ist etwas, was er nie erwartet hat. Und das, was Jesus hier sagt, jetzt kommt die ganz grosse Verschiebung in der übernatürlichen Welt. Auf eine Art und Weise, wie es niemand erwartet hat. Und das ist genau das, was so spannend ist, wo ich dann auch darauf zurückkomme, auf das, was wir mit uns entsprechend zum Überlegen haben. Es kommt so völlig anders. Völlig anders, als wir denken. Völlig anders, als wir erwarten. Der Teufel hat genug Hilfe, Kumpanen gehabt, um zu schauen, dass Jesus getötet wird. Nicht gesteinigt, gekreuzigt, getötet wird. Einer von den Jüngern hilft auch noch mit, das kommt ja auch schon noch gleich. Und für ihn war klar, wenn ich ihn töten kann, habe ich gewonnen. Und Jesus hat gewusst, nur Jesus, oder der Vater, hat gewusst, wenn ich sterbe, das Leben wieder nicht mehr. Und er weiß um die Situation, um den Kampf, und weiß aber ganz genau, was jetzt passiert, dass sich dort alles verschiebt von dem her, oder? Und sagt dann, hey, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und er hat dort etwas gesagt, wo die Leute damals verstanden haben, dass das etwas mit Sterben zu tun hat. Und die Menschen kommen und reagieren nachher, das ist mega spannend, und wenn er wissen, Wie geht denn das? Und da habe ich gemerkt, für uns die grosse, grosse Frage, die ich mir stelle, für mich, wo ich denke, was gut ist, ich stelle, ja, erkenne ich denn überhaupt die richtige Dimension in der ganzen Sache? Jesus kommt triumphal, kurz darauf macht er die Rede, sagt, er wird erhöht werden und die Leute checken, dass er wird sterben. Weil sie sagen, ja, aber wir haben doch gelesen in der Bibel, dass der Christus ewig lebt. Warum sollte der Menschensohn sterben? Oder erhöht werden? Was für sie gesagt hat, dass er wird sterben. Das geht doch nicht auf. Und vorher haben sie eine Stimme gehört vom Himmel. Und das Ganze hat mich sehr persönlich einfach zum Nachdenken bringen, weil ich habe schon so manche Leute gehört, wenn ich würde hören, akustisch würde hören, wie der Herr zu mir redet, dann würde ich. Da gehört eine ganze Gruppe akustisch. Wortwörtlich, laut Gott vom Himmel reden. Und sie checken es überhaupt nicht. Es ist eine völlige Illusion zu denken, dass wenn wir Gott laut hören würden, dass wir dann plötzlich richtig gehorsam werden würden. Sorry. Ist nicht so. Der Herr redet ganz, ganz selten, so dass man das Gefühl hat, man akustisch gehört. Es ist ganz etwas anderes. Es ist wirklich die grosse Frage: Herr, wo bist du? Und dann zu hören, wo er ist, auf eine ganz sanfte, stille Art und Weise. Und zu spüren, wo er ist. Und nicht die Stimme vom Himmel oben runter. Oh hier, interessant, hey, laut, so, es hat donnert. Das muss ziemlich laut gewesen sein. Das kann nicht so, wenn mir das so geht, nicht donnern. Also wenn es bei mir donnert, dann höre ich etwas. Ich weiß nicht, was bei euch ist, es donnert, dann ist es laut. Hey. Ich sage, es hat donnert. Und dann, ein Engel hat geredet mit ihm, schon nach. Das war mir so ein Engel, das war der Vater im Himmel selber. Und dann, ich denke, der Mensch hat ein eigenes Bild, wie es laufen sollte. Sie denken, er kommt triumphal, zieht ein und wird eine Herrschaft aufrichten, wo ich sie befreien von den Römern. Das ist ihre Erwartung. Und dann kommt er und sagt, und jetzt sagt er, sterbe. Es geht überhaupt nicht auf für sie. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ich für mich genommen habe, hey, Mark, erkennst du wirklich Gottes Plan in deinem Leben? Erkennst du wirklich, was er vorhat? Und kannst ihm folgen? Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, was darum geht. Weil unsere eigene Vorstellung passt nicht. Sie stimmt nicht. Sie ist einfach zu wenig. Sie muss nicht falsch sein. Sie ist zu wenig. Die Aussage, dass Christus ewig wird leben, stimmt. Stimmt. Haben sie völlig richtig gesehen. Aber sie haben nicht gesehen, wie das passieren könnte. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Sehe ich, was Gott gesagt hat. Verstehe ich es? Und kann ich es nachvollziehen, ganz konkret in meinem Alltag, wenn er mir sagt, was ich machen soll. Damit ich den Weg laufen kann, der schlussendlich Frucht bringt. Es weiß sich auch nicht, der Erde fällt und Frucht bringt. Und Nahrung ist für die anderen. Und dort habe ich gemerkt, ich will dort wirklich aufmerksam sein. Ich will wirklich hören können. wenn der Herr etwas sagt, dass ich es hören kann. Und darum die Frage, Herr, wo bist du? Und ich merke, das ist die Frage, die ich aus diesem Abschnitt mitnehme. Herr, wo bist du? Weil ich will. Und das ist das andere. Ich will dir nachfolgen. Und ich will Frucht bringen. Weil ich weiss, dass es nichts Besseres gibt, überhaupt als das auf dieser Erde. Und darum will ich das, weil, wenn ich es nicht mache, dann wächst der Haufen Unkraut. Und jetzt kommt der Abschnitt, der letzte Abschnitt, wo es darum das Licht geht. Und es hat mich ganz, ganz, ganz spannend gedacht, was Jesus hier sagt. Und er sagt, das Licht ist nur noch ganz kurz bei euch. Lauft, solange der Licht hat, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wer die Finsternis wandert, weiß nicht, wo er hergeht. Und die Aussage, wer in die Finsternis landet, weiss nicht, wo er hergeht, hat mich extrem an unsere aktuelle Denkweise der Gesellschaft erinnert. Unsere Gesellschaft weiss nicht, wo sie hergeht. Und das, was wir sehen, ist einfach nur feister. Excuse. So feister. In den Denkweisen, in den Werten, in den Haltungen. Ich muss sagen, wenn es einmal wahr ist, dass wenn du in der Feisternis läufst, in die Irre gehst, dann musst du heute vorausschauen. Und musst sagen, Amen. Mir kannst du nicht sagen. So ist es. Und für mich ist es so ein krasses Zeichen. Wenn ich in meinem Leben Licht sein will, dann muss ich mich zwanghaft, übertrieben gesagt, an Jesus Christus orientieren, für das ich Leben bringe. Wenn ich mich am Rest umorientiere, dann kommt einfach wirklich nur Unkraut raus. Und zwar richtig fett. Und es mag vielleicht noch gut aussehen. Wer einen Garten hat, weiss, Winde ist ein absoluter im Garten. Weil sie blühen, die weißen Blumen, die sind nicht wüst. Überhaupt nicht. Aber das Unkraut ist einfach wirklich ein Murks. Und die Blumen sehen nicht so schlecht aus. Wirklich nicht. Es gibt viel weniger schöne Blumen, die positiver sind. Also von dem her, das mit dem Aussehen ist dann noch nicht der Punkt, um zu sagen, ob es gut oder schlecht ist. Wenn du anhand von dem gehst, wären die Winde nicht so weit weg von schönen Blumen bei mir. Aber wenn ich so gut hasse, ist es das. Der Krüppel geht mir immer in die Rose. Weißt du das? Wenn du es rausnimmst, sticht es mir immer in die Finger. Kann ich nicht haben. Also, was will die Pflanze? Ein bisschen Weizen. Lieber ein bisschen Weizen, ein bisschen Winden. Und für das ich Weizen pflanzen kann, muss ich im Licht laufen. Dann muss ich wissen, Jesus, wo ist dein Leben? Wo ist dein Leben, damit ich Leben bringen kann? Und schlussendlich die Dings. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt. Auf das ihr des Lichts Kinder werdet. Und das ist das, was ich will. Was hat mit dem zu tun, was vorher kommt, mit dem bereit sich selber aufzugeben? Nicht zu vernachlässigen. Versteht mich? Ich glaub, die hat mich richtig verstanden. Wenn ich sage, was es heisst, zu sterben im irdischen Sinn. Es kann gar nicht sein, dass wir irgendwie komisch aussehen müssen, dann wäre etwas schief gegangen. Weil Jesus selbst im Fasten sagt, dass wir uns pflegen sollen. Die Züge das sonst. Damit man nicht erkennt, dass wir fasten. Dann kommt man genau zu dem interessanten Beispiel, der Urs gesagt hat. Wie sehe ich aus, wenn mich jemand anschaut? Bin ich positiv? Motivierend, ansteckend oder ich bin ein grießcremiger, gesetzlicher Christ, der den Leuten einfach den Ablöscher gibt. Ich will, dass wenn mich Leute anschauen, dass sie Leben sehen. Und das hat damit zu tun, dass ich das Leben suche mit dem Herrn. Und das muss mich verändern. Das muss mich attraktiv machen als Mensch. Anziehend, angenehm, wahrhaftig. So, dass es Licht gibt und nicht Finsternis. Und das ist immer wieder so eine Frage, ob das funktioniert oder nicht. Das ist interessant. Ich habe letzte Woche ein schönes Erlebnis gemacht wieder. Wir haben ganz schwierige Situation in einem Projekt dort, wirklich schräg. Und ich bin dort da drinnen reingekommen, weil sie irgendwie gefunden haben, sie wollten meine Hilfe. Und dann hat einer gesagt, weißt du, ich wollte deinen Rat hören. Weil ich weiss, du kennst das. Und wenn du etwas kannst sagen, dann ist das ein hilfreicher Rat. Und wenn du nicht mehr weißt, was sagen, dann haben wir wirklich ein Problem. Das ist das, was ich möchte, dass man von mir sagt. Dein Rat möchte ich hören. Weil du hast es gesehen, du hast es verstanden und du siehst das Problem. Und vielleicht hast du noch eine Lösung dafür. Und dann bringen wir Licht. Dann bringen wir Leben rein und bringen Lösungen rein. Und das ist das, was wir sollten. Weil wir haben die Antworten vom Herrn fürs Leben. Und das ist das, was er hier sagt. Wandelt im Licht, schaut, wo ich bin. Und seid dort, wo ich bin. Und dann bringt er das Leben. Und das, hey, das sagt er noch im Moment, wo er weiss, in ein paar Tagen bin ich tot. Wenn das nicht Commitment zum Leben ist, was denn? Wenn das nicht das Vorbild ist, was denn? Diese Art und Weise von Leben hat unglaubliche Konsequenzen. Wenn er sieht, die Frucht, die er erbracht hat, durch das, dass er gestorben ist, ist absolut unschlagbar. Und ich wünsche mir, dass wir dort angesteckt werden. Nicht in Stress kommen. Ja, nicht. Ja, nicht in Stress kommen. Es gibt keinen Grund, in Stress zu kommen. Außer du hast ganz genau, du hast es verdummt. Dann kannst du gerne ein bisschen in Stress kommen. Dann kannst du nämlich die Zeiten wechseln. Und dann kannst du einfach Frucht bringen. Das ist gut. Keine Frage. Aber sonst müssen wir nicht in Stress kommen. Gerade speziell, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Warum sollten wir in Stress kommen? Das Einzige, was wir sollten, ist uns motivieren, die Tatsache, dass Jesus Christus ein Vorbild ist und uns genau das vorgelebt hat, was abartig Leben bringt. Dass wir uns dem nach orientieren und entsprechend sagen, hey, ich will auch Leben bringen. Und dann schauen wir, dass wir möglichst herausfinden, wo der Herr ist im Ganzen innen. Dann ist es nämlich so, dass wir schlussendlich wirklich das Gleiche können bringen wie der Herr. Und dann sind wir Kinder vom Licht. Das ist das, was wir sollen werden. Jesus sagt, ihr bleibt selber, ihr dir seid das Licht der Welt. He? Das ist nicht irgendeine übersteigerte, komische Aussage, die er hier macht. Nein, im Gegenteil, ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir das wissen und auch ein Stück weit fest daran festhalten. Dass wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dass wir dann Licht sind. Dass wir Licht können sein für die Leute um uns herum. Und dass sie Sachen erkennen, die sie vorher nicht erkennen können. Weil wir angesteckt sind vom Licht. Und das ist das, was ich für mich merke. Ich will das wirklich. Nicht in Stress, nicht in Leistung, sondern in Haltung. Herr, wo bist du? Was willst du, dass ich heute Morgen hier erzähle? Das ist meine Frage für jeden Sonntagmorgen. Herr, was willst du, dass ich hier erzähle? Damit Leben daraus kommt. Damit Freiheit daraus kommt. Damit Gesundheit daraus kommt. Das ist das, was ich mir nicht nur für einen Sonntagmorgen wünsche, sondern sonst schon. Herr, was willst du, dass ich mache, damit etwas daraus kommt und lebt? Und die Frage, die können wir auch stellen. Es ist fast egal, was wir machen, wenn wir es aus dieser Haltung machen, bringt es Leben. Dann leben wir. Vielleicht nicht gerade wollen, aber wir leben. wir leben. Und das ist so nicht, das, ja, das Ziel wäre wild. Im Sinne von extrem lebendig. Nicht chaotisch, das ist nicht das Reich Gottes, das ist ganz wichtig. Aber richtig lebendig. Das ist das, was wir wünschen für mich und für uns alle, weil wir haben ja schon gemerkt, was es macht mit uns, wenn es lebt. Dass wir noch mehr Leben bringen können. Und das ist das, was der Herr uns verheißt hat, wenn wir mit ihm laufen, dass wir mehr Leben bringen können. Und das ist noch eine Einladung dazu. Und nachher hat er sich verborgen. Ist spannend. Und verbarg sich von ihnen. Er ist gegangen, hat sich verborgen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ihm extrem nachgegangen ist. Die Situation, die Begebenheit. Und er sagt, jetzt brauche ich Zeit. Und hat sich versteckt. Spüren wir Jesu Ernsthaftigkeit und persönliche Situationen und die grosse Einladung, die er uns gibt, mit der Konsequenz, was daraus im Guten Sinn. Das ist völlig positiv. Leben. Dass wir wünschen für uns, dass wir das ergreifen und daran arbeiten, dass wir mehr leben. Weil es gibt nichts Besseres als Leben. Ganz klar. Sind wir lebendige Menschen im Reich Gottes? Zum Wohl von denen um uns herum. Amen.